Der Evangelist Apott so erzählt, jahrelang habe ich um meines Glaubens willen in einem deutschen Konzentrationslager gelitten. Ich wog nur noch 45 Kilogramm, mein ganzer Körper war mit Wunden bedeckt, mein rechter Arm war gebrochen und ohne ärztliche Behandlung gelassen. Am Weihnachtsabend 1943 ließ mich der Lagerkommandant rufen. Ich stand mit bloßem Oberkörper und barfuß vor ihm. Er saß an einer reich gedeckten festlichen Tafel. Stehend musste ich zusehen, wie er sich einen Leckerbissen nach dem anderen schmecken ließ. Da wurde ein Päckchen mit Keksen hereingebracht. Der Lagerkommandant aß sie mit Genuss und sagte zu mir, »Ihre Frau ist wirklich eine gute Köchin, da Pozzo. Seit Jahren schickt sie Pakete mit kleinen Kuchen. Ich habe sie mir immer mit Behagen schmecken lassen.« In mir begann es zu kochen. Ich hätte ihn erwürgen können. Meine Frau und meine vier Kinder hatten sich von ihren kargen Rationen Mehl, Fett und Zucker abgespart, um mir etwas zukommen zu lassen. Und dieser Mann hatte die Nahrung meiner Kinder gegessen. Ich hasste diesen Teufel. Ich bat den Kommandanten, wenigstens an einem der Kuchen riechen zu dürfen, um dabei an meine Frau und meine Kinder zu denken. Aber der Peiniger gewährte es mir nicht. Er verfluchte mich. Als der Krieg vorüber war, suchte ich nach dem Lagerkommandanten. Er war untergetaucht, aber nach 10 Jahren fand ich ihn schließlich und besuchte ihn. Ich sagte, ich bin Nummer 17531. Erinnern Sie sich noch an Weihnachten 1943? Er bekam schreckliche Angst und sagte, Sie sind gekommen, um sich an mir zu rächen. Ja, sagte ich und öffnete ein großes Paket. Ein herrlicher Kuchen kam zum Vorschein. Wir aßen ihn schweigend und tranken dabei Kaffee. Irgendwann begann der Kommandant zu weinen. Er bat um Vergebung. Und ich durfte ihm erzählen, dass ich ihn um Jesu Christi willen längst vergeben hatte. Ein Jahr später bekehrten sich dieser Mann und seine Frau zu Jesus. Ihr Lieben, ich finde das immer wieder wunderbar, was manche Menschen mit Jesus erleben, was alles durch den Glauben wirklich möglich ist. Faszinierend, mit welcher Liebe dieser Mensch hier diesem Lagerkommandanten begegnet ist. Aber ich habe mich auch gefragt, würde ich das auch schaffen? Wer von uns könnte so handeln, wie dieser da Pozzo das getan hat? Die Versöhnung, von der er spricht, klingt, als wäre sie von einem anderen Stern. So wie er handelt man doch nicht auf dieser Welt, oder? Hier braucht man harte Bandagen bei uns. Auge um Auge, Zahn um Zahn, was wir gerade gehört haben, das ist ein gerechtes Prinzip. Viele von uns fühlen sich doch in ihrem Alltag machtlos, verletzlich, wehrlos und angreifbar. Und die einfachste Methode, um mit dieser Unsicherheit fertig zu werden, besteht eben darin, Macht zu demonstrieren, die Initiative zu zeigen und vielleicht auch sogar Gewalt auszuüben. Du fühlst dich schwach? Dann treib doch Sport und bau deine Muskeln auf. Du stehst finanziell unter Beschuss, dann sorg dafür, dass du irgendwie zu Geld kommst. Du fühlst dich von anderen ungerecht behandelt, dann wehr dich, zerr sie vor Gericht, besteh auf deinem Recht. Diese Denkweise hat für viel Blutvergießen auf unserer Erde gesorgt. Herzen wurden gebrochen, Köpfe wurden eingeschlagen, Familien wurden zerstört, ja ganze Völker wurden aus Rache ermordet. Mahatma Gandhi hat recht, als er vor vielen Jahren sagte, dieses Auge um Auge lässt die ganze Welt erblinden. Darum bin ich froh, dass Jesus uns heute in der Bergpredigt einen viel besseren Weg zeigt, um mit den Menschen umzugehen, die uns das Leben schwer machen. Es ist der Weg der Versöhnung. Und er betrifft 3 Bereiche unseres Lebens. Erstens, versöhnt mit mir selbst leben. Einige von uns schleppen schon seit langem ein Möbelstück herum, das ihnen das Leben echt schwer macht. Es ist die innere Anklagebank. Manchmal sitzen sie selbst darauf und hadern mit ihrem harten Leben. Relativ häufig setzen sie ihren Ehepartner darauf oder ihre Eltern oder ihre Kinder oder auch Kollegen. Und manchmal sitzt sogar Gott auf dieser Anklagebank. Die innere Anklagebank ist jedenfalls meistens besetzt und je mehr sie benutzt wird, umso stärker drückt sie auf unsere seelische und körperliche Verfassung. Wir werden immer bitterer, Wir können uns gar nicht mehr richtig freuen. Wir kriegen Magengeschwüre, wir ziehen uns immer mehr zurück und von Gott wollen wir auch nichts mehr wissen. Ja, auf wunderbare Weise besteht da ein Zusammenhang zwischen unseren verkorksten Beziehungen und unserem Draht nach oben. Deshalb lädt Jesus uns ein zu beten: Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und Jesus fügt an: Denn wenn du anderen nicht verzeihst, was sie dir angetan haben, dann wird auch dein Vater im Himmel dir deine Schuld nicht vergeben. Ein Lieddichter hat mal gesagt: Denk immer daran, dass man Fäuste nicht falten kann. Das geht einfach nicht. Denn mit der Wut im Bauch reißt nicht nur der Kontakt zu deinen Mitmenschen ab, du verlierst auch den Kontakt zu deinem Gott. Darum legt Jesus in der Bergpredigt den Finger nun behutsam auf diese Wunde unseres Lebens. Und er ermutigt uns, erstmal mit uns selbst wieder ins Reine zu kommen und mit uns selbst versöhnt aufzutreten. Gerade Menschen, die immer alles gerne in Ordnung halten wollen, zerbrechen nicht an ihren Schwächen und an der Unordnung, sondern sie zerbrechen an ihrem großen Gerechtigkeitssinn. Sie sind mit sich selber nämlich unbarmherziger, als Gott mit ihnen ist. Sie haben in sich einen unbarmherzigen Richter, der sie ständig erbarmungslos verurteilt. Sie sagen: Wie konnte ich damals nur so falsch und dumm handeln? Das hat meine Ehe und meine Familie zerstört. Das werde ich mir niemals vergeben können. Doch, du kannst das. Denn Gottes Gnade ist auch dafür groß und weit genug. Er ist viel gnädiger mit dir, als du es selber dir gegenüber bist. Darum möchte ich dir Mut machen, endlich aufzuhören, ein Opfer deiner eigenen Ideale zu werden. Du machst dich so nur zum Spielball für andere, dein Selbstwert leidet, du kannst dich nicht mehr lieben und du wirst immer abhängiger von anderen werden. Vertrau doch lieber auf Jesus, der dich schon längst freigesprochen hat und der dich im Namen Gottes einlädt: Du darfst vollkommen sein, weil dein Vater im Himmel vollkommen ist. Jesus hat dir vergeben und spricht dich gerecht, und damit bist du in Gottes Augen vollkommen. Du bist noch nicht am Ziel, du sollst noch im Glauben wachsen und reifen, aber Gottes Vollkommenheit steht dir längst offen. Sein Reich liegt vor dir wie ein Land, das du einnehmen darfst. Es gibt dort immer wieder Neues zu entdecken. Und in diesem Reich kannst du sogar handeln und leben wie Jesus. Und in diesem Reich wirst du hoffentlich auch verstehen, warum Jesus dir heute sagt: Wehr dich nicht gegen das Böse. Wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch noch die linke hin. Kennt ihr Jiu-Jitsu? Das ist eine japanische Kampfsportart, die übersetzt aber bedeutet die nachgebende Kunst. Beim Jiu-Jitsu nutzt man nämlich den Schwung des Angreifers für sich selbst aus und richtet diesen Schwung in eine andere Richtung aus. So ähnlich funktioniert das auch in Gottes Reich. Wenn du mit dir selbst versöhnt bist, kann dir eine Ohrfeige nicht deine Würde und Ehre nehmen. Du bist ein Mensch, der seine Würde von Jesus geschenkt bekommen hat. Du weißt, dass du unendlich geliebt bist. Du bist liebenswert, weil er dich liebt. Und aus dieser Stärke heraus kannst du Entbehrung und Entehrung hinnehmen. Du hast bei Jesus gelernt, dass die, die dich schlagen, ja oft selbst die Geschlagenen sind. Das sind Menschen, die selbst irgendwann erniedrigt wurden und sich klein vorkommen, und deswegen üben sie solche Gewalt aus. Darum probier Gottes Jiu-Jitsu doch mal aus. Ich glaube, du wirst sehen, dass der dich so erniedrigt, ins Nachdenken kommt. Er wird erkennen, dass er falsch handelt. Nun dürfen wir daraus allerdings kein Gesetz ableiten. Jesus meinte sicherlich nicht, dass du dich ständig beschimpfen lassen sollst und niemals zurückschlagen darfst. Es gibt Situationen, da musst du dich und dein Leben schützen und dich wehren. Aber vergiss nicht, dass das Auge um Auge die Welt erblinden lässt. Weiter sagt Jesus: Wenn jemand mit dir um dein Hemd prozessieren will, dann gib ihm auch noch die Jacke dazu. Wenn du mit dir selbst versöhnt lebst, kann dir ein Prozess nicht mehr die Freiheit rauben. Und genauso musst du dir nicht mehr dein Recht erkämpfen. Du bist durch Jesus ein Bürger einer anderen Welt. Wir leben zwar in Deutschland in einem Rechtsstaat, aber vor Gericht geht es selten um Gerechtigkeit. Da werden nur alte Wunden aufgerissen und neue geschlagen. Darum ist es weise, dass uns bereits der Apostel Paulus empfiehlt, Streitigkeiten unter Christen nicht vor Gericht auszutragen. Ist es denn so schlimm, etwas von dem abzugeben, was dir eigentlich zusteht? Wenn du verstehst, dass Gott in seinem Reich für dich sorgt, dann kannst du doch eigentlich ganz anders an die Sache herangehen und sagen, du willst mein Hemd? Brauchst du vielleicht auch noch meinen Mantel? Du willst mein Auto? Brauchst du auch noch meinen Fernseher? Auch hier wäre es falsch, solch ein Handeln als Gesetz vorzuschreiben. Aber wenn du schon einmal einen Prozess mitgemacht hast, dann weißt du, wie anstrengend das ist und wie viel Energie das kostet. Ist es das wirklich wert, worum du kämpfst? Wäre es nicht besser, die Erbstreitigkeiten in deiner Familie endlich zu begraben und wieder versöhnt miteinander zu leben? Und noch einmal legt Jesus seinen Finger auf die Wunde, damit sie heilt, und er sagt, wenn einer dich zwingt, ein Stück weit mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm doppelt so weit. Jeder römische Soldat konnte von einem Juden verlangen, dass er ihm eine Meile weit Lasten trägt oder ihn aus irgendwelchen anderen Gründen begleitet. Niemand tat das damals gerne, weil die Römer total verhasst waren. Aber wenn du mit dir selbst versöhnt lebst, dann kannst du es sogar ertragen, wenn du zu Sachen gezwungen wirst, die dir eigentlich nicht schmecken. Du weißt nämlich, dass du einem viel größeren Herrn dienst, als alle, die dir hier auf der Erde irgendetwas vorschreiben wollen. Und wenn Jesus, dein Herr, die zweite Meile mitgegangen ist, dann versuchst du das auch. Aus Liebe zu Jesus kannst du dich auf der Arbeit sogar deinem Chef unterordnen. Und aus Liebe zu Jesus kannst du deinen Kollegen, den du nicht leiden kannst, fragen, kann ich irgendetwas für dich tun? Das führt uns zum letzten Beispiel, das Jesus hier anspricht. Er sagt, wenn einer dich um irgendetwas bittet, dann gib es ihm. Und wenn einer etwas von dir borgen möchte, leih es ihm. Bitten und geben haben etwas mit Verletzlichkeit zu tun. Wer in Not ist, muss sich demütigen, um betteln zu gehen. Und wer um eine Gabe gebeten wird, der muss seinen Besitz loslassen können. Fragen kommen auf. Braucht derjenige, der mich um Geld bittet, diesen Betrag wirklich? Sehe ich mein Geld jemals wieder? Da wir zu Gottes Reich gehören, haben wir hier einen sicheren Stand. Wir können etwas opfern, ohne befürchten zu müssen, dass wir am Ende mit leeren Händen dastehen. Damals in Israel war es üblich, höchstens mal einem Verwandten etwas zu leihen und dann auch nur einen ganz kleinen Betrag. Wozu Jesus uns hier ermutigt, ist also kein kleiner Schritt. Wir werden dabei Verluste erleiden, aber auch viel Segen erleben. Was alle diese Beispiele uns deutlich machen wollen, ist, dass wir in der Kraft Gottes aus unserer traurigen, verletzten und dunklen Position hervortreten dürfen. Denn wenn Jesus, der für uns arm wurde, damit wir reich werden, in uns lebt, dann ist es doch egal, wie wenig wir haben, wir sind reich in Jesus Christus. Wir sind mehr als genug Menschen, wie das mal jemand ausgedrückt hat. Du darfst aufrecht durch dein Leben gehen, weil Gott dich in Jesus aufgerichtet hat. Du bist von Gott geliebt und befreit. Du wirst von Gott versorgt. Darum fang endlich an, als versöhnter Mensch in dieser Welt zu leben. Und wenn es dir schwerfällt, all das zu glauben, dann schreib es dir doch auf Zettel oder kleb es dir an deinen Spiegel zu Hause oder an deinen Computer und schreib, ich bin geliebt, ich bin versöhnt mit mir. Ich glaube, dadurch wird aus der Anklagebank irgendwann eine Versöhnungsbank. Damit kommen wir zu dem zweiten Bereich, in dem wir Versöhnung brauchen. Es geht um unsere Feinde. Es geht um all die Menschen, die uns wehgetan haben. Es geht um jeden, den wir auf die Anklagebank unseres Lebens gesetzt haben. Darum zweitens, versöhnt mit meinen Mitmenschen leben. Dort auf der Anklagebank, da sitzt vielleicht dein Ehepartner, mit dem du dich auseinandergelebt hast. Oder vielleicht sitzen dort auch deine Eltern, obwohl sie schon lange gestorben sind. Aber ihre Fehler hast du nicht vergessen. Ja, so mancher hält das Versagen seiner Mitmenschen wie eine geheime Trophäe in der Hand. Diese Trophäe gibt dir das Recht, als Opfer zu leben. Es kommt aber nicht selten vor, dass diese Unversöhnlichkeit irgendwann krank macht. Ja, manche Menschen werden deshalb nicht gesund, weil sie ihre Wunden ständig pflegen und aufreißen und lecken. Und deshalb sagt Jesus, es heißt bei euch, liebt eure Freunde und hasst eure Feinde. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen und betet für alle, die euch verfolgen. In manchen Bibeln fehlen die mittleren Verse, weil nicht sicher ist, ob Jesus das so gesagt hat. Ich habe sie trotzdem hier mit dazu genommen, denn mit ihnen wird deutlich, was Jesus auf jeden Fall gemeint hat, als er sagte, liebt eure Feinde. Als Deutsche verbinden wir mit Liebe immer gleich irgendwelche Gefühle. Das griechische Wort hier meint aber zunächst mal nur eine Handlung. Wir sollen unseren Feinden Gutes tun, sie segnen und für sie beten. Und ich denke, das ist nicht zu viel verlangt. Und es wird dir enorm helfen, die Leute von deiner inneren Anklagebank herunterzukommen, wenn du endlich anfängst, für sie zu beten. Bring doch mal jeden einzelnen von ihnen im Gebet vor das Kreuz Jesu und lass dort deine Verletzungen heraus. Sprich sie aus, all das, was dir zugefügt wurde. Und übergib diese Verletzungen dadurch an Jesus, damit deine Wunden endlich heilen können. Denn indem du das mal vor Jesus aussprichst und abgibst, gibst du auch dein Recht auf böse auf den anderen zu sein. Und damit wirst du frei. Und du wirst vor allem frei auch von der Macht, die der andere auf dein Leben ausgeübt hat. Vielleicht schaffst du es nicht gleich, all deinen Feinden zu vergeben. Dann mach es wie Jesus. Er betete am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oft wussten die anderen zwar ganz genau, was sie taten, aber vielleicht wussten sie tatsächlich nicht, was sie dir damit angetan haben. Jesus jedenfalls betete so, weil er in seinen Peinigern nicht nur einen brüllenden und wütenden Haufen sah. Er erkannte in ihnen Geschöpfe Gottes, von Gott geliebte Menschen, die sich verirrt haben und verloren gehen. Sein Blick blieb nicht an den Äußerlichkeiten hängen, so wie unser Blick oft. Nein, Jesu Blick drang durch die ganze Schmutzschicht und Bosheit hindurch. Jesus sah in jedem Menschen einen wunderbaren Gedanken Gottes. Oft genug war dieser Gedanke entstellt und unkenntlich geworden, aber all diese Leute sind immer noch Gedanken Gottes. Ja, jeder Mensch ist immer noch so wertvoll, dass der Vater im Himmel Tag für ihn seine Sonne aufgehen lässt und es Tag für ihn regnen lässt. Er sorgt für seine Feinde. So zeigt uns Gott täglich, was es heißt, seine Feinde zu lieben. Er geht gut mit ihnen um. Er sieht das Positive in ihnen und er hofft, dass sie sich eines Tages verändern. Jemand hat mal gesagt, seine Feinde zu lieben bedeutet nicht, den Schmutz zu lieben, in dem die Perle liegt, sondern die Perle zu lieben, die im Schmutz liegt. Genau darum geht's, die Perle im anderen zu sehen und zu lieben. Ich las neulich die Geschichte von einer Frau. Sie war Christ und hatte aber ein wahres Scheusal von Mann geheiratet. Menschlich konnte sie ihn mit seiner Alkoholsucht nur verachten. Aber dann musste sie in einer schlimmen Situation an ein Wort denken, das ihr Mann während der Verlobungszeit zu ihr gesagt hatte. Und plötzlich wusste sie, in diesem einen schon so lange verklungenen Wort sprach sich der eigentliche Mensch in ihrem Mann aus. In diesem Wort lag eine Ahnung von ihrem Mann, wie Gott ihn sich erdacht hatte. Da leuchtete etwas von der verschütteten Perle, und von diesem Augenblick an konnte die Frau nicht anders, als in den Augen ihres Mannes den Schrei nach Erlösung zu sehen. Sie sah seine verkommene Seele von einem schrecklichen Kerker umschlossen, aus dem er nicht allein herausfand und in dem er unendlich litt. Ich wünsche uns allen, dass uns auch wieder dieses neue Auge geschenkt wird. Dieses Auge, mit dem Jesus die Menschen ansah und das auch diese Frau geschenkt bekam. Und ich glaube, dass wir dann erleben werden, wie Versöhnung uns und unsere Mitmenschen verändert. Die Menschen nämlich, die von Jesus angesehen wurden, die wurden doch auch anders. Die verhasste Samariterin, die auf frischer Tat ertappte Ehebrecherin, der Zöllner Zachäus, sie alle veränderten ihr Leben. Die Versöhnung, die Jesus ihnen anbot, tat ihnen so gut. Und ich glaube, wir können alle die gleiche Erfahrung noch heute machen. Denn für einen hasserfüllten, verbitterten und zum Feind gewordenen Menschen ist es eine unbeschreibliche Befreiung, wenn er einem Auge begegnet, das nicht immer auf seiner Schmutzschicht verweilt. Es befreit ihn, wenn er einem Blick begegnet, der durch diesen Schmutz hindurchdringt und die verschüttete Perle dahinter sieht. So wünsche ich dir, dass du in deinem ungeliebten Kollegen oder deinem verhassten Nachbarn und auch in deinem Ehepartner wieder ein geliebtes und betrauertes Geschöpf Gottes erkennst. Fang einfach an, mit Jesus über die Menschen zu reden, die dir das Leben schwer machen. Bete für sie, auch wenn sie deine Konkurrenten sind. Segne sie, auch wenn sie dich verfluchen. Ich mache das in solchen Situationen so, dass ich mir Jesus am Kreuz vorstelle. Da hängt er zwischen Himmel und Erde und trägt die Sünde der ganzen Welt. Er trägt dort nicht nur meine, sondern auch die Schuld meiner Feinde. Und dann schaue ich Jesus an und stelle mir vor, wie ich unter seinem Kreuz stehe und wie auch mein Feind neben mir steht, unter dem Kreuz Jesu. Und vielleicht ganz leise am Anfang, aber dann immer entschlossener, spreche ich aus, ich vergebe dir. Ich vergebe dir und lasse es nicht mehr zu, dass die Schuld, die du mir angetan hast, mein Leben kaputt macht. Nur so kann ich versöhnt mit meinen Mitmenschen leben und auch mit meinem Gott. Damit kommen wir zum letzten Punkt. Wenn wir tief verletzt worden sind und das Unrecht uns bitter gemacht hat und wir keinen Ausweg mehr sehen, dann setzen wir oft Gott auf die Anklagebank. Darum drittens, versöhnt mit Gott leben. Auf unserer Anklagebank muss sich Gott manchmal eine ganze Menge anhören. Warum lässt du mich so leiden? Warum bist du so ungerecht, Herr? Warum hilfst du mir nicht? Konkrete Antworten bekommen wir darauf in der Regel nicht zu hören. Aber ist es nicht wunderbar, dass Gott sich das alles überhaupt anhört und nicht wegläuft? Er hält es neben uns aus und leidet mit uns mit. Und wenn du genau hinschaust, dann merkst du, dass sich unser großer Gott längst auf die größte Anklagebank dieser Welt gelegt hat. Er hat am Kreuz alle Schuld und alles Unrecht längst auf sich gezogen. Er hat sich ganz und gar in all unsere Fragen und die Dunkelheit unseres Lebens hineinbegeben, damit wir dort niemals mehr allein leben müssen. Und vielleicht stellst du heute ja fest, mein Gott, nicht du bist ungerecht, sondern ich bin es dir gegenüber. Nicht du bist blind für meine Not, sondern ich bin blind für das, was du am Kreuz für mich getan hast. So klär doch bitte in dieser Woche, wie es eigentlich auf deiner Anklagebank aussieht. Ist sie leer? Sitzt du selbst da drauf? Sind dort Menschen, die du schon lange anklagst und beschuldigst, dass sie sich an dir versündigt haben? Sitzen dort deine Eltern, deine Mutter, dein Vater, dein Ehepartner, deine Kinder, dein Vorgesetzter, deine Freunde, Schwestern und Brüder aus der Gemeinde? Oder sitzt dort vielleicht sogar dein Gott? Und wenn du das für dich geklärt hast, dann tu das Einzige, was uns Menschen wirklich in solchen Situationen helfen kann. Schieb diese Anklagebank unter das Kreuz Jesu. Bring all deine Anklagen und all die Menschen, gegen die du mehr oder weniger aufgebracht bist, zu Jesus und empfang dort Vergebung für dich und für sie. Sprich auch Vergebung vor anderen und für andere aus. Und dann wirst du sehen, wie sich deine Anklagebank in eine Versöhnungsbank verwandelt. Und du wirst erfahren, wie die Liebe Gottes wie eine Rose darauf zum Erblühen kommt und in dein Leben hineinwirkt. Und dann kannst du endlich versöhnt und befreit leben. Amen.